Wie werden Teams eigentlich innovativer? Und warum ist es heute für uns Coaches und TeamentwicklerInnen unerlässlich, Teams und ganze Organisationen in ihrer Innovationskompetenz zu stärken? Darüber spreche ich heute mit Anna Borchardt. Anna ist zertifizierte Business Coach, Agile Leadership Coach und hat sogar die Ausbildung zum Scrum Master durchlaufen. Ihr Coaching-Business trägt den schönen Namen Tomorrow Teams. Ich finde, das sagt schon so einiges darüber aus, womit sich Anna beschäftigt. Und mit Anna spreche ich über die Innovationsfähigkeit am Standort Deutschland, über die Notwendigkeit, dass Teams und Unternehmen innovativer werden und über praktische Möglichkeiten, Teamarbeit innovativer zu gestalten. Mit Anna arbeite ich außerdem in meinem Strategiecoaching zusammen und sie war jetzt auch ein halbes Jahr Teilnehmerin in meiner Mastermind. Warum sie sich für ein Coaching entschieden hat und dann sogar noch für die gemeinsame Weiterarbeit in einer Gruppe, erzählt sie ebenso in dieser Folge. Und dann noch eine Sache für dich. Falls du auch Lust hast, dein Coaching-Business ebenso wie Anna weiter nach vorne zu bringen, dann steht dir immer noch die kostenfreie Masterclass Auftragsexpress zur Verfügung. Die Masterclass ist ein aufgezeichnetes Videotraining, in dem ich dir die 4 Schritte zeige, die dich darin unterstützen, mehr Aufträge für deine Coachings oder für deine Teamentwicklungsangebote zu gewinnen. Die Masterclass findest du auf meiner Website unter www.visionsession.de. Ich lasse dir den Link aber auch selbstverständlich hier in den Shownotes da. Und damit heiße ich dich willkommen hier im Podcast Die Vision führt uns an. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und erzähle dir in diesem Podcast davon, wie du Führungskräfte, Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und wie du dir dabei ein Coaching-Business aufbaust, das genau zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview. Hi Anna, dein Thema, ist ja Tomorrow Teams, beziehungsweise dein Coaching-Unternehmen hat diesen wunderbaren Titel. Und ich würde mal gerne so mit dir einsteigen, was sind denn für dich Tomorrow Teams oder ja, was kennzeichnet denn für dich die Teams von morgen?
Hallo Christine, ich freue mich total, jetzt hier zu sein. Genau, und lass uns direkt ins Thema einsteigen. Gut, dass du das auch mal hinterfragst und ansprichst, was genau ist denn eigentlich Tomorrow Teams, wenn es schon auf meiner Webseite steht. Also mit Tomorrow Teams verbinde ich natürlich die Teams der Zukunft und auch alles das, was aus meiner Sicht Teams der Zukunft ja besonders haben müssen, sollten. Das bezieht sich auf ganz unterschiedliche Bereiche. Also wir wissen ja, wir sind in einem permanenten Veränderungsprozess. Also die Welt wandelt sich und zwar nicht planbar und vorhersehbar, sondern plötzlich gibt es neue Rahmenbedingungen, Ereignisse, Krisen, Kriege. Also Unternehmen und auch wir als Menschen in unserem Privatleben sind ja ständig vor der Situation, dass wir uns nochmal neu anpassen müssen an das, was da draußen passiert. Und das ist etwas, was Unternehmen natürlich im Moment, auch gerade Stichwort Fachkräftemangel, auch sehr stark beschäftigt. Also man ist damit, Unternehmen beschäftigen sich damit sehr intensiv, was müssen wir tun, um diesen Wandel auch gut managen zu können. Und für mich sind die Teams und die Menschen, die in den Teams arbeiten, eben ja die kleinste Keimzelle, in der diese Veränderungen auch nach vorne gebracht werden kann. Und Teams der Zukunft haben einfach ganz andere Strukturen der Zusammenarbeit. Also solche Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, die existieren dann nicht mehr. Weil wir können nicht die Probleme oder die Herausforderungen, die die Zukunft an uns stellt, mit den gewohnten Methoden, mit den gewohnten Wegen aus der Vergangenheit lösen. Von daher müssen sich die Teams anpassen und verändern, innovative Zusammenarbeitsstrukturen etablieren. Wie managen wir auch hybride Zusammenarbeit? Wie können wir dafür sorgen, dass wir eine permanente und transparente Kommunikation miteinander pflegen? Weil das ist gerade wichtig, dass wir, dass alle aus Teams immer darüber Bescheid wissen, was passiert gerade. Weil wenn Rahmenbedingungen sich ändern, muss eben auch schnell reagiert werden. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger weiterer Aspekt. Also bei Tomorrow Teams gibt es auch nochmal ein anderes Verständnis über Hierarchie und Führung. Also Führungskräfte sind nicht mehr, sage ich jetzt mal, der Mittelpunkt von allem und alles orientiert sich an der Meinung der Führungskraft, sondern in der neuen Hierarchieform ist das Team, das Kompetenzteam, da wo Informationen aus dem Markt auch ankommen und da wo diese Information verarbeitet wird um wieder an neuen Lösungen zu arbeiten, wie jetzt diese Herausforderung oder dieses spezifische Problem gelöst werden kann.
Ja, super spannend. Und da stecken ja schon ganz viele Thematiken so mit drin. Also du hast sowas beschrieben, gerade wie Anpassungsfähigkeit, ne? Da ist auch sowas drin wie Wendigkeit, Innovationsfähigkeit, flache Hierarchien. Lass uns doch mal so in dieses gegenteilige Bild schauen. Was würdest du denn sagen, welche Teams werden oder welche Formen von Teamarbeit werden in Zukunft eher strugglen oder ja, es nicht mehr schaffen in der Zukunft oder nicht fit sein für die Zukunft? Lass uns mal so ein umgekehrtes Bild erzeugen.
Ja, ganz schönes Beispiel oder schönes Gedankenspiel. Also Teams, die es aus meiner Sicht nicht mehr so lange in die Zukunft schaffen, sind tatsächlich Teams mit diesen ganz klassischen Strukturen, wie ich gerade schon angesprochen habe, die Führungskraft und das Team darunter. Die Führungskraft sagt, so Leute, wir marschieren jetzt Richtung links rum und alle marschieren hinterher. Und dann sagt die Führungskraft, oh nee, wir gehen doch rechts rum und alle marschieren hinterher. Also es passiert wenig dieses Thema. Wir übernehmen Verantwortung. Es braucht in Zukunft dann eben wiederum dieses Mindset zu sagen, wir haben ein eigenes Bewusstsein über den Markt und wir wissen selber, was der richtige Weg für uns sein könnte. Das heißt, Teams mit diesen Strukturen einfach nur dem zu folgen, was von oben gesagt wird, werden es schwierig haben in Zukunft. Genauso wie Teams, die in diesen ganz klassischen alten Denkweisen verharren, wie ich eben schon mal sagte, das haben wir schon immer so gemacht, das sind unsere Prozesse, wir hinterfragen das auch nicht, sondern wir machen es einfach, weil wir das schon immer so gemacht haben, das gehört sich so. Ja, und die auch nicht bereit sind, sich zu öffnen für neue Wege, für Innovationen, für auch mal Experimente, die es nicht schaffen, eine Feedback- oder Fehlerkultur bei sich zu etablieren. Ich glaube, das sind Teams, die es vielleicht schwerer haben als andere, in Zukunft auch erfolgreich zu sein.
Ich habe mich natürlich jetzt auch so auf unser Gespräch noch mal so ein bisschen vorbereitet. Wir können ja auch mal so offen machen. Wir hatten so die letzten Tage ein bisschen WhatsApp-Kontakt und haben drüber gesprochen über Thema Innovation und so weiter. Und ich habe so gedacht, wow, ich guck mal so auf den Standort Deutschland. Mich hat das mal so interessiert, wo steht denn da eigentlich Deutschland im Ranking? Und es gab da so eine kleine Statistik aus dem letzten Jahr, muss man natürlich sagen, 2023. Also ich habe noch nichts gefunden zu 2024. Aber da konnte man sehen, dass Deutschland mit den Unternehmen im Standort bei der Innovationsfähigkeit auf Platz 10 war von 35 Ländern, also ja, so oberes Mittelfeld, aber vor uns waren natürlich sowas wie so Länder wie die Niederlande, Belgien, Dänemark, wen wundert's, Irland, Singapur und so weiter. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wir sind ja auch Industrienation, wir haben ja auch verschiedene Zweige. Aber es hat sich dann gezeigt in den Unternehmen, es gibt die einen, die sehr wendig sind. Und es gibt andere deutsche Firmen, Unternehmen, Betriebe, die halt sehr langsam oder rigide arbeiten. Und wir kriegen auch diesen Anschluss nicht an diese oberen Plätze. Ich vermute auch mal, dass wir vielleicht jetzt auch sogar weiter nach hinten gefallen sind, so wie wir ja auch das gerade so mitbekommen, wie sich gerade die deutsche Wirtschaft so entwickelt. Was würdest du denn sagen, warum könnte das weiterhin auch so ein Hemmschuh für uns sein, also das Thema Innovation? Woran hapert es denn, dass sich da Teams oder auch ganze Unternehmen gar nicht auf den Weg machen, sondern so daran festhalten, dass wie immer, vielleicht wabern wir da mal so rein. Was könnte es sein? Oder aus deiner Sicht sein?
Ja, aus meiner Sicht, also es gibt ja immer, in meiner Wahrnehmung gibt es so ein bisschen zwei Arten von Innovation, ne? Es gibt die Innovation, die nach außen gelebt ist, wird also quasi wirklich innovative Produkte, die für den Kunden gedacht sind. Und der erste Schritt, aber um diesen Schritt gehen zu können, ist immer die Innovation nach innen. Also an welchen Stellen können wir innovativer zusammenarbeiten, vielleicht auch innovative Tools, Kollaborationstools, Methoden nutzen, Arbeitsweisen nutzen, um eben auch schon dafür zu sorgen, dass eine Basis gelebt wird und erschaffen wird, um Innovation nach außen zu tragen. Und ich glaube, in das Thema kann man jetzt total vielfältig und sehr ausgiebig einsteigen, weil wenn wir uns den internationalen Vergleich anschauen, müssen wir auch immer so ein bisschen darauf gucken, was sind denn auch kulturelle Gegebenheiten, die wir in den einzelnen Ländern vorfinden. Ja, also wir haben ja unterschiedliche Kulturen, die auch gelebt werden in unterschiedlichen Ländern. Und vielleicht liegt es auch daran, dass in Deutschland so ein bisschen dieses Ich muss es jetzt leider nochmal wiederholen, aber ich glaube, das ist sehr treffend. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist, glaube ich, sehr verankert in unserem kulturellen Verständnis. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Grund dafür, warum wir uns in Deutschland manchmal auch nicht trauen, zu sagen, wir machen es einfach mal anders, ja? Lass uns doch mal nach vorne denken, lass uns doch mal anders denken. Und dass das nach außen dringt, also wirklich so diese Innovationskraft zu haben, wie es vielleicht auch viele Vorreiterländer haben, die da anders unterwegs sind. Dazu braucht es dann gleichzeitig aber auch eben diesen Antrieb zu sagen, und wir wollen es von innen schon anders gestalten und innovativer werden. Und es liegt natürlich auch daran, wie werden Prioritäten gesetzt, ne? Andere Länder haben einfach auch ein viel höheres Investitionsbudget für Innovation. Da wird direkt mehr auch ausgegeben, budgetiert und sagen, das ist unsere Priorität. Wir wissen, dass wir einfach in Zukunft nur dann bestehen können, wenn wir Innovation ganz oben stehen haben. Das sind natürlich dann auch sehr strategische Entscheidungen, warum es dazu kommt oder warum wir uns an diesem Mittelfeld auch bewegen.
Ja, das ist sehr interessant, weil wir könnten jetzt auch so, ja, die Hypothese dann aufstellen, dass andere Länder vielleicht eine stärkere Innovationskultur haben oder, ne, das auch wieder an, natürlich an Haltung geknüpft ist und dass es halt auch schon diese Haltung als Rahmenbedingung braucht und diese Einstellung braucht und auch diese Idee braucht, dass Innovation auch eine Investition ist und dass man da erstmal was reingibt, sodass sich da auch was auszahlen kann, ne?
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, das hat ja auch so ein Stück weit mit dem Begriff New Work zu tun, dass einfach auch in unterschiedlichen Ländern beispielsweise auch ganz anders mit Mitarbeitern umgegangen wird. Also jetzt mal so als Beispiel, wenn ich jetzt über Innovation von innen heraus spreche, es gibt beispielsweise in Spanien die Möglichkeit, menstruationsfrei zu nehmen. Das heißt, man gibt per se den Menschen die Möglichkeit, Mensch, wenn ihr euch aus gewissen Gründen nicht so gut fühlt und einfach nicht bereit, jetzt ins Büro zu kommen, dann nehmt euch einfach auch mal eine Auszeit. Oder in Italien wird gerade die 4-Tage-Woche erprobt. Also auch da sieht man, dass man ständig mit Innovation auch im Inneren beschäftigt ist, was dazu führt, dass Menschen zufriedener werden, dass Arbeit auch vielleicht besser gelingt. Und dann auch wieder mehr Wumms, sage ich einfach mal, um nach außen auch mehr Innovation zu schaffen.
Und du hast ja auch gerade gesagt, innere Innovation bedeutet auch andere Arbeitsstrukturen und Prozesse zu erzeugen. Also erstmal auch an innovativen Arbeitsprozessen anzusetzen. Das muss nicht immer bedeuten, dass ich ein innovatives Produkt auf den Markt bringe, sondern dass ich vielleicht auch intern erstmal anders innovativ arbeite. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ist es auch, kann es auch innovativ sein im Sinne von New Work, den Menschen und seine Bedürfnisse da auch in den Mittelpunkt zu stellen, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast mit dem Beispiel aus Spanien. Oder auch, ich sag mal, das Thema 4-Tage-Woche geht ja auch in diese Richtung. Da auch so zu denken, ja, Menschen müssen jetzt nicht irgendwie 5 Tage die Woche im Büro sein oder im Betrieb sein, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, das dann zu wuppen oder zu schaffen, ne? Also das höre ich jetzt auch so bei dir raus. Innovative
Absolut.
Prozesse können
Ja.
auch mit neuen Arbeitsstrukturen einhergehen, also im Thema
Absolut.
New Work.
Also die Themen hängen total zusammen. Ein anderes schönes Beispiel an der Stelle, wir kennen es alle, Google, ja. Google hat ganz explizit oder gibt gewährt ganz explizit seinen Mitarbeitenden 20% der Arbeitszeit in einer Art freiem Projekt, in einer freien Projektarbeit. Sprich, Mitarbeitende sind, die, ist es noch nicht mal so, sie dürfen, sondern sie sollen bitte sich mit Themen beschäftigen außerhalb ihres Korridors, womit wir oft so, ne, diese Routine arbeiten, diese klassischen, das steht einfach jeden Tag auf dem Programm, mein operatives Setting an To-Dos, so, sondern da ausbrechen und ganz explizit sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, also auch so ein Stück weit den Kopf frei kriegen, einer gewissen Leidenschaft folgen oder Gedankenexperimente mal mit anderen Kolleginnen durchspielen. Das zu tun, schafft natürlich erst auch wieder Freiraum und Wirkungsraum, um innovativ zu werden. Das heißt, das Ganze beginnt einfach schon darin, wie strukturieren wir unseren Arbeitstag? Gibt es überhaupt Freiheit, innovativ zu sein? Oder wie können wir Arbeitsprozesse innovativer gestalten, dass sie vielleicht auch mehr Spaß machen? Warum muss ich als einzelner Mitarbeiter immer über eine Fragestellung alleine nachdenken, in meinem kleinen Kämmerlein mit meiner Bürotür, die im Zweifel auch noch zugemacht wird, um jetzt ein Problem zu lösen? Die Lösung liegt darin, die Menschen einzuladen und dafür auch Strukturen zu schaffen, dass man gemeinsam in einer vielfältigen Gruppe, das können auch andere Abteilungen, andere Bereiche sein, sich gemeinsam mit einer Problemstellung auseinandersetzt und vielleicht auch mit kreativen Methoden, mit Kreativtechniken, mit anderen Tools auch mal an eine Problemstellung herangeht, um dann zu einer ganz neuen Lösung zu kommen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, jemand, der zuhört, ich sage jetzt mal, eine Führungskraft hört zu und denkt sich so, ja gut, Innovation, schön, gut, dann soll ich jetzt meinen Mitarbeitenden Freiräume gewähren, damit sie innovativer sind und ja, vielleicht machen die das ja auch gar nicht. Was soll mir das denn bringen, jetzt innovativer zu werden? Also könnte ich nicht einfach sagen, so deutsche Mentalität, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben wir schon immer so gemacht. Wir können doch auch einfach da bleiben, wo wir sind, weil du hattest ja auch am Anfang gesagt, es könnte schwierig werden für Unternehmen. Was habe ich denn zu verlieren, wenn ich einfach alles weiterhin so mache wie bisher? Was verliere ich dann?
Ja, also was verliere ich? Ich sage es mal ganz platt, mein Wettbewerbsvorteil, ne? Also da draußen, und wenn jetzt Führungskräfte, Unternehmen, Geschäftsführer gerade zuhören, alle kennen die Situation. Hab Acht vom Wettbewerb, weil es ist nicht mehr so wie früher, dass man, da munkelt man im Markt, da könnte sich vielleicht jemand noch in einem gewissen Bereich entwickeln und da vielleicht auch eine Marktführerschaft übernehmen. Der Wettbewerb heute funktioniert anders. Wir sind viel digitaler, wir sind viel globaler, wir sind viel internationaler unterwegs und alles passiert schneller. Das heißt, es ist einfach wichtig, schnell zu sein, den Blick auf den Markt nicht zu verlieren und auch durch stetige Innovation seine eigene Attraktivität als Unternehmen auch immer, ja, möglichst weit oben zu halten.
Da sagst du natürlich jetzt auch noch einen weiteren Punkt, also auch Attraktivität, wenn wir jetzt gerade beim Thema Fachkräftemangel drin sind, wird das auch noch eine Rolle spielen, ne? Wenn ich so weniger innovative Formen der Zusammenarbeit habe mit kreativen Prozessen, dann kann das natürlich auch gut sein, dass sich gerade auch Thema junge Generationen oder auch andere Fachkräfte aus anderen Generationen gar nicht mehr gut gewinnen kann, oder?
Ja, also Innovation hat ja auch immer was mit Wirksamkeit zu tun. Wenn ich innovativ aufgestellt bin und dafür sorge, dass Menschen in meinem Unternehmen innovativ sein können, sorge ich natürlich auch damit, dass es ein kreatives Setting ist, dass es Spaß macht, dass man an Dingen forscht, elaboriert. Ich meine, das sind ganz ursprünglich gesehen, sind das solche, ja, Kindheitserinnerungen, die wir auch noch so in uns tragen, ne? Jeder von uns hat gerne früher ausprobiert und das steckt ja immer noch in uns drin. Das heißt, Menschen, die in einem Umfeld arbeiten können, in dem sie sich ausprobieren können, in dem sie kreativ sein können, in dem sie Ideen einbringen können, sind auf jeden Fall, da gibt es viele Studien drüber, zufriedener als Menschen, die in ein Umfeld kommen, wo es heißt, das ist dein Arbeitsplatz, das ist dein Bildschirm. Das ist noch die Lampe, die du benutzen darfst, und den Rest kriegst du vorgegeben. Du brauchst nicht selber nachdenken darüber, ja? Also dieses Umfeld ist einfach nicht so attraktiv wie das anders beschriebene von gerade. Ja, und das ist natürlich für Menschen durchaus ja sehr attraktiv und auch sehr wünschenswert, in einem sehr dynamischen, auch kreativen Umfeld zu arbeiten.
Und dann fiel mir gerade auch noch so ein Bereich an, wenn wir jetzt mal von den reinen Wirtschaftsunternehmen wegschauen. Man könnte ja auch sagen, auch Behörden könnten ja innovativer werden. Also ich nehme jetzt mal nur das Thema Digitalisierung, was ja in Deutschland unglaublich lange dauert oder auch gar nicht vorankommt. Ne, wenn wir uns jetzt mal andere Länder anschauen, also schauen wir mal nach Estland. Ja, da könnte ich jetzt einfach mir eine Karte machen und könnte einfach mal schwupps in 24 Stunden Unternehmen gründen, wenn ich möchte. Einfach digital. Das ist ja hier gar nicht möglich. Noch nicht möglich, hoffentlich in Zukunft möglich, Anna. Wer weiß, aber da merke ich natürlich auch, wie rigide wir häufig sind und auch wie wenig wendig wir sind, was natürlich auch nochmal schwer werden könnte, auch für unseren Standort da überhaupt passende, zum Beispiel auch Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, wenn die hier in so ein Feld kommen, wo sich kaum was bewegt, ne? Oder unser Verwaltungsapparat so langsam weiter vor sich hin arbeitet, oder? Wie siehst du das?
Ja, also definitiv, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir schneiden uns ja selber den Weg ab. Also dadurch, dass wir mehr regulieren und mehr Regularien auch im europäischen Markt, im internationalen Markt, in Deutschland haben, umso weniger attraktiv sind wir auch als Standort. Zum einen, das sieht man auch daran, dass viele Unternehmen mittlerweile abwandern, gar nicht mehr den Standort Deutschland als die Zentrale wählen, weil es zu überreguliert ist und zu viele ja, Vorschriften existieren. Das ist auch die Gefahr, dass wir gerade Unternehmen sehen, die in andere Länder abwandern, weil sie glauben und davon überzeugt sind, dass sie da erfolgreicher sein können. Und zum anderen beschneiden wir natürlich uns selbst hier auch in Deutschland, also alle, die noch hier sind, ja, nach vorne zu kommen, weil wir gerade, was das Thema Digitalisierung betrifft, beispielsweise da tatsächlich ziemlich weit hinten anhinken, wenn wir das auch wieder im europäischen oder internationalen Vergleich sehen. Und das ist ja auch, hat ja auch was mit einer Haltung zu tun, ne? Wenn wir mit dieser Mentalität, oh, da müssen wir aber erstmal prüfen, ob das geht, wenn uns das antreibt, dann kommt man natürlich immer an Hindernisse, warum etwas nicht geht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir es in Deutschland schaffen, also zum einen in der Behördenlandschaft, im Verwaltungsapparat, aber auch in den Unternehmen, noch mehr diese Mentalität an den Tag zu legen, hey, lass es uns einfach probieren. Was haben wir zu verlieren? Man kann auch mal was ausprobieren. Man darf auch Fehler machen. Da sind wir nämlich auch bei einem ganz wichtigen Punkt. Stichwort Fehlerkultur. Es braucht natürlich, um innovativ zu sein, um Neuerungen zu implementieren, um neu zu denken, neue Denkweisen auch anzustreben, braucht es auch ein gutes und gefestigtes Umfeld, in dem Fehler erlaubt sind. Weil sonst sind wir natürlich an dem Punkt, dass das Unternehmen zwar sagt, ja, also ihr dürft innovativ sein, ihr dürft euch ausprobieren, aber wehe, ihr macht einen Fehler. Was passiert? Die Menschen ziehen sich zurück, zurück in die Silos, zurück an den Schreibtisch mit dem Bildschirm und der kleinen Lampe und folgen wieder nur dem, was der Chef einem vorgibt und trauen sich nicht, da mal auszubrechen, weil sie einfach auch Sorge haben vor der Konsequenz.
Ja, so ein schwieriger Teil. Also ich merke da auch gerade, wenn ich dir so zuhöre, das ist ganz viel eigentlich auch Kulturarbeit, die es dann da noch zu leisten gilt oder vielleicht auch, man könnte schon fast ein bisschen böse sagen, nachzuholen gilt. Anna, ich weiß ja von dir, dass du auch im Ausland schon unterwegs warst und im Ausland gearbeitet hast. Und würdest du sagen, das hat dich so darin geprägt, also das Thema Innovation in Teams und Organisationen anzugehen? Oder waren das noch andere Dinge? Was würdest du sagen?
Also meine Auslandserfahrung und überhaupt mein, ja, wie soll man sagen, meine Leidenschaft fürs Ausland, für Kulturen, für Sprachen, das hat sich schon in frühester Kindheit entwickelt. Auch durch, das kommt auch natürlich durch meinen Hintergrund, dass ich Familie in Spanien habe. Ja, und es hat mich mein ganzes Leben geprägt und es hat mich im Endeffekt auch sehr stark in den internationalen Studienbereich auch geführt und dann auch durch diverse Auslandsaufenthalte. Das hat sich nochmal abgerundet. Und später habe ich erst für mich eigentlich rückblickend reflektiert. Also ich liebe das, in anderen Ländern zu sein, zu bereisen. Aber was ich am allermeisten dabei faszinierend finde, ist diese unterschiedlichen Kulturen auch zu erkennen. Und auch zu sehen, wie leben Menschen woanders? Was treibt Menschen in anderen Ländern an? Und wie funktioniert ein soziales Gefüge? Also zum einen im Privaten, aber auch zum anderen, wie funktionieren Arbeitsstrukturen im Ausland? Das ist super spannend. Und ich habe jetzt auch so in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass da eben dieser ganz starke Bogenschlag auch zu meinem heutigen Job ist, nämlich auch da wieder. Kultur im Unternehmen, ja, ist natürlich ähnlich wie Kultur im Land, Kultur in der Familie, Kultur im Bundesland. Also es geht ja im Prinzip um Werte, um die Art und Weise des Zusammenseins, welche Kultur pflegen wir, was ist uns wichtig, welche Abläufe und Strukturen gibt es. Und das ist für mich so ein starker Bezug auch zu meinem heutigen Job, weil es natürlich da auch um die Diversität gibt, wie funktionieren verschiedene Teams, wie funktionieren verschiedene Unternehmen. Und was ist so prägend? Was prägt diese Kultur? Und ich habe natürlich durch meine Auslandsaufenthalte auch ganz viel lernen dürfen, was Innovation oder was auch so Stichwort New Work betrifft. Eine kleine Anekdote, die ich an der Stelle gerne mal
Bitte.
einbringe. Ich habe auch mal in Schweden gearbeitet und dort in Stockholm, da war dann ein großes Meeting und wir sind in dem Headquarter gewesen und irgendwie so um 16:30 Uhr gingen tatsächlich im gesamten Gebäude alle Lichter aus, außer in dem Meetingraum, in dem wir waren. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen irritiert, warum gehen die Lichter aus? Und habe dann auch erst festgestellt, es sitzt auch gar keiner mehr im Büro. Also es waren auch Großraumbüros. Da hat man schon vor 12 Jahren gewusst, okay, so diese Einzelbüros sind vielleicht auch nicht mehr so schick. So, und dann habe ich natürlich ganz naiv gefragt, ist heute was Besonderes? Warum sind jetzt alle weg? Und dann guckte man mich ganz normal an, mit ganz großen Augen, sagte, das ist doch ganz normal. Also um 16:30 Uhr ist hier einfach nicht Schulschluss, Arbeitsschluss, also quasi kollektiv gehen alle nach Hause, weil jetzt geht es um eine andere wichtige Priorität, nämlich die Familie. Und wenn ich da heute drüber spreche, merke ich selber, wie ich noch Gänsehaut kriege, weil ich finde, das ist so berührend gewesen, auch damals und auch heute bin ich selber habe ich selber eine Familie und weiß, wie wichtig es ist, auch Zeit mit der Familie und in der Familie zu verbringen. Und wie schön zu sehen, in anderen Ländern ist das jetzt auch nicht nur in einem Zuge von, lass es uns New Work nennen und wir arbeiten da dran, sondern das ist einfach Teil der Kultur. Das macht man da wahrscheinlich schon immer so, dass Familie einen ganz besonderen Stellenwert hat und dass man sich darum kümmert, dass die Familie ab einem gewissen Moment am Tag auch zusammen ist. Und so, ne, Stichwort Kultur, da sieht man, da setzt man natürlich schon wieder an einem ganz anderen Mindset auch an, wenn wir jetzt über Innovation sprechen, andere Arbeitskulturen, anderes Miteinander, ist man natürlich an der Stelle woanders, als würde man jetzt, wie wir das häufig in deutschen Unternehmen haben, erstmal das Mindset dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, auch Familie zu integrieren in unser Lebenssystem. Also nicht so, ich habe Familie, ich habe einen Beruf und ich muss irgendwie switchen, sondern Familie ist Teil meines Lebens, genauso wie mein Beruf Teil meines Lebens ist. Und wie können wir es schaffen, das miteinander zu verknüpfen und zu vereinen? Und das hat natürlich im Endeffekt auch wieder was mit Arbeitskultur zu tun. Das heißt, um jetzt noch mal den Bogen zu deiner Ausgangsfrage zu schließen, ja, meine Auslandserfahrung hat definitiv meinen Job geprägt und auch mein heutiges Tätigkeitsfeld.
Und ich habe gerade noch mal so gedacht, es zeigt halt auch so sehr, wie anders wir hier auch in Deutschland häufig denken, so diese Idee von, je mehr Zeit ich auf der Arbeit verbringe, desto produktiver sind wir gemeinsam. Also Zeit gleich Produktivität, was ja schon irgendwie rein physikalisch nicht aufgeht, aber ist egal. Sondern wir haben so die Idee, je mehr Zeit da investiert ist, desto produktiver oder effektiver sind wir. Gerade ist ja auch nochmal so diese Diskussion, wollen wir auch wie Griechenland die 6-Tage-Woche? Und natürlich denken wir so Dinge weg wie Familie oder andere Themen, die unser Leben ja auch noch betreffen. Oder vielleicht wollen manche auch einfach am Samstag irgendwelche anderen Dinge tun. Es wird ja schwierig, wenn wir da in so eine 6-Tage-Woche dann nochmal so denken. Also ich glaube, dass es auch schon ja schwierig sein kann, da diesen Kasus Knaxus auch zu finden, ne? Und da auch in diese Haltungsveränderung zu gehen. Also eine
Ja.
große Aufgabe, finde ich.
Ja, definitiv. Und da würde ich gerne an der Stelle einfach mal ansetzen, weil ich halt auch an der Stelle super spannend finde, die Frage oder auch die Diskussion dazu, wer hat eigentlich irgendwann mal bestimmt, dass man in 40 Stunden in der Woche produktiv sein kann und dass das der Maßstab ist, an dem wir uns orientieren müssen. Und wenn wir das beispielsweise auch als Gemeinschaft und als Gesellschaft nicht mehr möchten, dann kann man sich doch eher mal die Frage stellen, was müssen wir denn dann bei uns verändern, damit wir trotzdem das gleiche Ergebnis auch in weniger Stunden schaffen können? Und Christine, ich kann dir sagen, im kleinsten Team könnte ich dir sehr, sehr viele Stellschrauben identifizieren, also Stichwort Meetingkultur. Also Stellschrauben und Möglichkeiten, an denen man es schaffen kann, als Team Zeit rauszuholen. Wenn wir alle mal in uns gehen, reflektieren, wie viel Zeit am Tag drauf geht für zu lange Meetings, zu uneffektive oder uneffiziente Meetings, Meetings mit gar keiner Agenda. Jeder sagt irgendwas, wir besprechen etwas und man geht am Ende doch wieder raus und hat kein Ergebnis. Also verabredet man sich zum nächsten Termin. Wenn wir das nochmal vom Mindset her ein bisschen anders angehen, Strukturen verändern, ich bin mir sicher, dass wir an vielen Stellen so viel Zeit einsparen könnten, dass auch dann eine 4-Tage-Woche möglich ist.
Ja,
Ja,
das
es
ist
ist
sehr
immer nur die
spannend.
Frage, wie können wir es organisieren, und was können wir verändern?
Super spannend. Und vielleicht kommen wir da jetzt auch schon mal so in dieses Thema rein, wie du arbeitest. Ich kann mir vorstellen, ich höre jetzt hier zu, ich bin vielleicht selber Coach oder Teamentwicklerin und denk so, okay, ist ja alles interessant, was die Anna hier sagt, aber wie arbeitet die denn jetzt mit Teams oder in Organisationen? Was macht sie denn da? Magst du uns da so ein bisschen Einblick gewähren, was du
Ja,
da
klar,
tust?
gerne. Also, ich arbeite ja mit Organisationen auf verschiedenen Ebenen, ne? Ich arbeite mit der Führungskraft, die sagt, okay, ich nenne es jetzt in dem Falle New Work, also all meine Strukturen und Arbeitsmethoden, die ich verwende, die habe ich unter diesem Begriff New Work mal verpackt. Also es gibt dieses New Work Leadership Coaching Programm, in dem ich ganz explizit mit Führungskräften auch gucke, an welchen Stellen kannst du, liebe Führungskräfte, auch vielleicht nochmal zeitgemäßere Führung integrieren in deinen Arbeitsalltag? Wie kannst du es schaffen, dein Team noch mehr für dich und für deine Themen zu gewinnen und auch mehr von deinem Team wiederum zu lernen, das Team zu motivieren, neue Kommunikationsstrukturen aufrechtzuerhalten, vielleicht auch ein Mindset zu installieren, was Richtung Selbstorganisation geht? Also deine Rolle als Führungskraft nochmal neu zu definieren und vielleicht an ein oder anderen Stellen neue Akzente zu setzen. Dann arbeite ich mit Teams auf der Teamebene, um auch da wiederum zu gucken, was könnt ihr, liebes Team, auch in euren Arbeitsprozessen verändern, in euren Arbeitsstrukturen verändern, was aber natürlich erstmal den Ursprung darin hat, so, was wollt ihr überhaupt verändern? Was ist euer Ziel? In welchen Bereichen wollt ihr besser werden, anders werden? Wollt ihr euch nur aufstellen? Also da geht es sehr stark um Reflexion. Was ist eigentlich unsere Vision, für was wir das eigentlich tun? Was ist unser Warum, der sogenannte Purpose? Den hört man ja auch an allen Ecken und Enden.
Ja.
Manchmal hat man das Gefühl, dieses Buzzword ist schon ausgelutscht. Ich sage es jetzt mal ganz provokant, aber ich kann sagen, ich finde, es hat immer noch einen ganz großen Wert, weil es ist ganz wichtig, ein Team auch dann mal zu befragen, was ist das denn, warum ihr hier in diesem Setting, in dieser Zusammensetzung an diesem Thema arbeitet. Was treibt euch an? Weil das ist ja der Ursprung eigentlich von allem, ja. Und dann aber auch zu gucken, okay, was wollt ihr verändern und wie könnt ihr den Weg dahin gestalten? Und dann gibt es als letzte Ebene noch eben die gesamte Organisation. Da gibt es auch immer wieder Kunden. Ich hatte jetzt gerade von dem Internationalen gesprochen, aber ich hole es nochmal gerade zurück. Ich habe gerade ein internationales Unternehmen, welches ich darin begleite, auch nochmal auf Organisationsebene Kultur zu verändern, also einmal in Deutschland, aber auch in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen. Das ist natürlich auch ein sehr heikles, aber mega spannendes Thema. Ne, da sind wir wieder bei diesem Thema, auch ganz sensibel zu gucken, wo fängt man an? Also Organisationskultur auch zu gestalten. Das sind so diese drei Ebenen: Führungskraft, Team und Organisation. Und ich glaube, die Ausgangsfrage war, wie ich es genau mache, Christine.
Ja, aber ich finde jetzt gerade schon die Formate interessant, weil ich habe gerade noch mal so gedacht, es macht natürlich auch für dich Sinn, dann auch zu sagen, ich mache auch trotzdem Führungskräftetraining, weil wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Einstellung waren, kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Schlüsselformat ist oder so ein Schlüsselelement ist, mit dir da auch erstmal drüber zu sprechen und auch so vielleicht so eigene Haltungsthemen abzuklappern, ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin vielleicht als Führungskraft bei dir im Coaching und dann schlägst du vielleicht vor, dass man auch das und das im Team mal ausprobieren kann. Das kann ja gut sein, dass ich als Führungskraft da auch erstmal an gedankliche Grenzen stoße und vielleicht denke, das machen die nicht mit. Oder wenn ich die laufen lasse und denen kreative Freiräume gewähre, dann werden die das ausnutzen. Das können ja auch alles berechtigte Annahmen sein.
Absolut.
Ja, also die, könnten die das ausnutzen und nicht arbeiten. Ne? Da steckt ja ganz viel
Ja.
Haltungsthematik drin. Das heißt, es macht schon Sinn auch, ne, dass du da mit ansetzt.
Total. Also mit der Führungskraft an den Themen zu arbeiten, ist ein ganz, ganz toller Startpunkt. Ja. Dazu braucht es natürlich in erster Linie von der Führungskraft die eigene Reflexion festzustellen, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, da könnte ich noch mal was verbessern. Und ich weiß, dass das manchmal auch gar nicht so leicht ist, sich selbst und seine Arbeitsweise in Frage zu stellen, weil wir versuchen ja auch eigentlich täglich unser Bestes zu geben, ja. Und trotzdem ist es erlaubt, und ich finde, das hat auch ganz viel mit innovativem Denken zu tun, sich mal selber zu fragen, ist das eigentlich gerade noch zeitgemäß, was ich tue? Oder mit welchen Glaubenssätzen bin ich vielleicht auch unterwegs? Sind die überhaupt, passen die noch zu der heutigen Zeit? So, also das erstmal zu hinterfragen und daran zu arbeiten, ist ein sehr, sehr guter erster Schritt. Ich erlebe aber anders auch genau den anderen Weg. Also man kommt als Führungskraft natürlich, am Ende bucht mich die Führungskraft, ist klar, aber mit einem Team dahinter. Also man, im besten Fall hat man als Führungskraft mit dem Team gemeinsam entschieden, wir wollen mal was zum Thema Teamentwicklung tun. Und man merkt in diesem Prozess als Führungskraft, ah, okay, vielleicht habe ich da an der einen oder anderen Stelle nochmal eigenen Bedarf, mich zu reflektieren und auch selber nochmal mit neuen Führungstools einfach auch anders dem Team zu begegnen. Das heißt, es geht von beiden Richtungen aus. So oder so ist es wünschenswert, dass die Führungskraft in diesem Prozess in die eigene Reflexion geht. Das muss nicht immer mit mir passieren. Also wir können wunderbar mit uns selbst reflektieren. Wir können auch tolle Reflexionsfragen dafür nutzen und auch immer wieder uns selber ja hinterfragen. Wichtig ist einfach nur, dass wir es tun. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft für jede Führungskraft da draußen, sich selber mal zu hinterfragen und auch zu überlegen, ist das noch zeitgemäß, was ich tue? Oder kenne ich vielleicht alle Möglichkeiten und Methoden schon, die es gibt, oder müsste ich da noch mal nachlegen?
Und ich finde, da sagst du auch was. Ich finde, deine Arbeit ist ja unglaublich wertvoll auch nochmal, wenn wir jetzt drauf schauen, Standort Deutschland, wo stehen wir da gerade? Wie müssten wir uns da eigentlich entwickeln? Also wie wertvoll deine Arbeit auch darin ist, Führungskräfte, Teams und Organisationen sich dahin zu entwickeln und auch vielleicht auch eine größere Bereitschaft zu entwickeln zu dem Thema Innovation oder auch innovative Formen der Zusammenarbeit. Da gibt es ja einiges aufzuholen. Also es ist eine Ja, so wichtige Arbeit finde ich auch für unser gesellschaftliches Gefüge, weil wir brauchen natürlich
Ah.
auch Unternehmen, damit auch Wohlstand erhalten bleiben kann. Ne? Das geht wirklich auch in so Richtungen wie Demokratiestärkung und so. Da kann man sich
Ah.
natürlich auch in Studien nochmal gucken oder auch lesen, wie wichtig das ist. Und gleichzeitig denke ich dann so, wow, ich kann mir vorstellen, dass die Guten, die eh schon so eine höhere Bereitschaft haben, eher bei dir landen. Also die Guten, meine ich in dem Sinne,
Ja.
die Fitteren, die schon eher Bereitschaft haben zum Thema immer Innovation, die da vielleicht eher fragen, sich fragen, ach, wie können wir vielleicht noch bessere Formen der Zusammenarbeit erzeugen? Wie können wir noch innovativere Zusammenarbeit erzeugen, damit unsere Mitarbeitenden mehr wie bewirken können in der Welt? Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Und vielleicht ist es auch so, dass diejenigen, die sich das nicht fragen, eher nicht bei dir landen, oder? Kritische Frage.
Garantiert. Also ich glaube tatsächlich, dass auch Unternehmen, ich sage jetzt mal jemand, der sich auf meiner Webseite verirrt und überhaupt nicht an dem Punkt steht, an dem ich ansetze, auch direkt weiterzieht und auch diesen etwas moderneren, innovativeren Ansatz vielleicht auch too much findet. Ich drücke es jetzt einfach mal so aus und sich gar nicht damit identifiziert, weil die Person noch nicht erkannt hat, dass das eigentlich ein Punkt wäre, an dem man mal ansetzen könnte. Aber ich möchte das gar nicht. Ich meine das gar nicht im Negativen, weil ich sage auch immer alles zu seiner Zeit und auch alles zu seinem Reifegrad. Also ich rede ganz gerne vom Reifegrad von des Unternehmens. Also wo befindet sich das Unternehmen? Da sind wir ja auch wieder bei den verschiedenen Unternehmensentwicklungsstufen. Siehe Lalu, das wunderbare Buch auch dazu. Und dann ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, wo stehen wir als Unternehmen? Wo stehe ich als Führungskraft? Und ist das jetzt gerade für mich der nächste Schritt oder sind da noch andere Räume, die ich erstmal betreten muss, bevor ich weiterziehe. Aber auf der anderen Seite schadet es auch nichts, einfach mal zu sagen, ich gehe mal in ein Gespräch, um mal zu gucken, was ist genau das, was ich tun könnte, weil oftmals lernen wir auch erst darüber, wenn wir wissen, was überhaupt möglich ist. Das ist ja auch so eine Erkenntnis. Aber ja, ich glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, wo steht das Unternehmen? Wie sehr haben wir uns schon auf den Weg gemacht oder vielleicht auch noch gar nicht? Und je nachdem komme ich dann ins Spiel oder vielleicht auch nicht, ne?
Ja, genau. Das ist auch so dieses, so was wie so ein Bewusstseinszustand der Menschen oder der Organisation, wenn wir es mal so systemisch sehen wollen.
Genau.
Ja, Anna, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch einen Scrum Master hast. Also du bist ja in diesem Bereich ja auch noch mal zusätzlich ausgebildet. Und ich kann mir vorstellen, dass auch so agile Tools und Vorgehensweisen dann auch in der Teamentwicklung bei dir eine Relevanz haben. Ist das so oder wie
Ja,
können wir uns das
absolut.
vorstellen? Ja,
Genau.
erzähl.
Also Scrum, vielleicht für die, die das noch gar nicht als Begriff gehört haben, ist ja eine andere Art, Projekte zu managen. Also weg von dem klassischen Wasserfallmodell. Ich starte ein Projekt und ich weiß, was hinten rauskommt und jetzt planen wir die 10 Schritte bis dahin. Sondern Scrum setzt ja auf eine viel flexiblere, anpassungsfähigere Form, auch immer wieder in kürzeren Zyklen zu gucken, wo stehen wir im Projekt, haben sich die Anforderungen, beispielsweise die Kundenbedürfnisse geändert und wo müssen wir ansetzen, um jetzt wieder Anpassungen zu machen, um im nächsten Zyklus zu starten. Und eine Methode oder eine Sache, die bei Scrum für mich auch nochmal total relevant sind, ist die Reflexion. Also ein Team, ein Scrum-Team, was eben daran damit arbeitet, ein Projekt umzusetzen, hat nach jedem Entwicklungszyklus nochmal eine ganz intensive Reflexion, also eine sogenannte Retrospektive, eine Retro, kennt vielleicht auch der eine oder andere schon so als Begriff, in der man sich als Team nochmal reflektiert, wie haben wir das geschafft? Was sollen wir im nächsten Zyklus besser machen? Was kann so bleiben, wie es ist? Was sollen wir vielleicht mal neu mit dazu nehmen? Und das ist für mich so ein ganz zentrales Element, was ich natürlich ganz wunderbar, mit Teams auch mache, zu üben und zu trainieren, sich selbst zu reflektieren. Und im besten Falle nicht die nächsten 10 Jahre mit meiner Moderation, sondern mir geht es darum, Teams zu befähigen, selbst in die Reflexion gehen zu können, selber zu verstehen, was sind die Anforderungen an ein gemeinsames Reflektieren, was ist wichtig, was braucht es dazu und, und. Also da sind wir wieder bei so sehr klassischen Moderationsthematiken. Aber das hat den Ursprung eben aus dem Scrum-Bereich.
Ja, ich muss dazu noch so eine kleine Anekdote dir auch erzählen. Ich hatte mal vor 2, 3 Jahren oder so, habe ich mal so ein kleines kurzes Video gemacht für meine Newsletter-Community zum Thema Retrospektiven, weil ich hatte
Ja.
damals auch noch so einen kleinen Hänger darin. Ich komme ja auch aus dem systemischen Bereich. Ich meine, du bist ja auch systemisch ausgebildet, aber du hast jetzt diesen Scrum Master auch noch dazu und kennst diese Arbeit darin, weil, pass auf, da passierte dann Folgendes. Viele haben dann gesagt, ja, aber Christine, ich reflektiere doch eh immer mit dem Team, wenn ich als Teamentwicklerin oder als Supervisorin da bin. Natürlich mache ich Retros, natürlich frage ich die, was gut gelungen ist und so. Und ich glaube, es liegt aber, also ich habe dann auch viel mehr Retros in der Teamentwicklung eingesetzt, das muss ich dann auch dazu sagen, und habe einen Unterschied entdeckt. Und zwar hat das mit dieser Abfolge zu tun, weißt du? Also viele SupervisorInnen oder TeamentwicklerInnen können ja erstmal denken, ja, ich mache am Ende einer Sitzung eine Retro. Also wie so ein Checkout und so eine
Ja.
Reflexion. Aber das ist ja gar nicht gemeint, weil die Retro ist die ganze Sitzung. Und das
Genau.
bedeutet, zwischen unseren Sitzungen ist was passiert. Das Team hat etwas umgesetzt. In diesem
Ja.
Scrum-Bereich sind das ja die
Genau.
sogenannten Sprints.
Genau, in den Sprints, ja.
So, und dann haben wir eine ganze Sitzung, wo nur reflektiert wird, was ist in den letzten Wochen da passiert und wie könnte es angepasst werden. Und das macht einfach einen Unterschied. Das ist was anderes als so ein Auschecken aus einer Sitzung oder ich reflektiere ja eh immer mit den Leuten, weil dazwischen ist enorm was passiert. Und wenn man sich das vorstellt, es gibt immer wieder einen Sprint, es gibt dann eine Retro oder sagen wir mal, wir nennen es jetzt nicht Sprint, sondern ein Team sagt, wir haben jetzt die und die Aufgaben und in 6 Wochen arbeiten wir das ab. Dann machen die das und ich komme dann wieder nur zur Retro. Das macht unglaublich was mit der Kultur,
Total, absolut.
so, und mit der ganzen Arbeitskultur und hat eine ganz andere Wirkung, als wenn ich da sage, ja, ich komme immer mal wieder in das Team, mach mal hier einen Teamentwicklungsworkshop, dann fahre ich wieder, dann müssen die es irgendwie umsetzen. Ich weiß aber nicht, wie sie es gemacht haben. Also das ist so für mich so dieser enorme Unterschied der Wendigkeit, der Schnelligkeit, der Agilität.
Und gerade bei Retros ist es auch nicht so, dass man dann so jetzt überlegt doch mal, wie geht's euch jetzt? Sondern dann gibt es konkrete Fragen. Also es gibt verschiedene Retro-Formate, ja, je nachdem, wie ausgiebig und wie ausführlich man es haben will. Aber diesem Format folgt man dann. Das ist nicht so ein willkürliches, erzählt mal, wie es euch jetzt geht, sondern sehr stark auch geleitet durch Fragen. Das finde ich auch nochmal an der Stelle wichtig zu erwähnen. Und ich möchte nochmal ganz kurz ansetzen bei dem ersten Punkt, den du genannt hast, mit den Retros, auch mit dem Verständnisunterschied zum Beispiel. In meiner Arbeit ist es mir extrem wichtig, auch in Retros nach Teamentwicklungsprozessen weiterzuarbeiten und dann auch ganz stark, okay, welche Maßnahmen sollen bis zum nächsten Mal umgesetzt werden? Und das ist dann so dieser kleine Sprint, den wir dann gehen, um dann wieder zu gucken, wenn wir in der Retro zusammensitzen, okay, was ist aus den Maßnahmen passiert? Wo steht ihr an der Stelle? Und was war gut und was war nicht gut? Jetzt mal so ganz abgekürzt. Das ist jetzt kein Format, was es in der Form gibt, aber nur so zum anschaulich machen. Also man setzt etwas um und man geht wieder in die Reflexion. Wie ist uns das gelungen? Was haben wir versucht, auch dieses Mal in unserer Teamzusammenarbeit anders zu machen, innovativer zu machen? Und ist uns das gelungen oder ist uns das nicht gelungen? Und dann natürlich die Frage, warum ist uns das nicht gelungen? Und was brauchen wir als Team noch als zusätzliche Ressource, als Methode, als Tool, als Lernfeld, was uns dabei unterstützt, den nächsten Schritt zu gehen und es doch nochmal in dieser Methode zu probieren. Also es geht um tatsächlich kontinuierliches Lernen in diesen sogenannten Lernschleifen, Loops, die Teams dabei unterstützen, dann auch nächste Entwicklungsschritte zu gehen.
Und das finde ich so interessant, weil erst könnten wir sagen, es ist eine Struktur und wir wissen ja auch, Struktur prägt Kultur und umgekehrt. Aber das ist auch so mein Erleben bei den Retros und du wirst dann noch viel intensiver drinstecken als Expertin, dass du ja auch durch diese Retros Folgendes erzeugst. Und zwar dürfen Mitarbeitende sagen, das klappt jetzt nicht in dem nächsten Zeitraum von so und so oder wir brauchen
Genau.
die und die Dinge anders. Das
Genau.
heißt, die Methode erzeugt auch dieses Bottom-up-Prinzip, sodass nicht die Führungskraft von oben nur sagt, wir brauchen das aber in 6 Wochen, das wird gemacht und dann sagen vielleicht manche, wir wissen nicht wie, es muss gemacht werden, sondern es ist ja eine ganz andere Verhaltensweise, ein ganz anderer Prozess, dann auch immer wieder zu sagen, ich benötige dafür das oder wir brauchen noch folgende Ressourcen und das kann ja auch sowas sein wie Zeit oder weitere Prozesse, weitere Mitarbeitende, andere Technik, keine Ahnung, ne? Das könnte alles Mögliche
Absolut.
sein.
Ganz genau, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Christina. In der Scrum-Methodik entscheidet das Team, was möglich ist und nicht die Führungskraft. Also In der Scrum-Methodik gibt es auch keine klassische Führungskraft, sondern den Product Owner, der natürlich schon irgendwie so was zu sagen hat und der sich damit beschäftigt, dass dieses Produkt, was gerade entwickelt wird, auch zum Ende kommt. Aber das Team, das Scrum-Team, oder übertragen wir es auf das normale Team, was jetzt nicht nach Scrum-Prinzipien arbeitet, aber doch in dieser Methode irgendwie gedanklich unterwegs ist, sagt, okay, das und das können wir schaffen und das können wir nicht schaffen und das brauchen wir, liebe Führungskraft, von dir, damit wir das hinkriegen können. Also es ist ein Verhandeln. Es hat auch was mit Selbstbestimmung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung zu tun, zu entscheiden, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und das ist dann auch die Freiheit des Teams und auch ein Stück weit das, was die Führungskraft dem Team zurückgibt, nämlich ihr seid die Experten. Ihr wisst als Experten eures Themas, was es braucht, um das zum Ende zu bringen.
Und da sind wir wieder, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Also Innovationsfähigkeit bedeutet auch, dass ich dieses Potenzial der Mitarbeitenden nutze, dass ich die Expertise der Menschen nutze, die ich da habe, dass ich nicht von oben einfach etwas vorgehe, wonach dann andere einfach nur das so abmarschieren, sag ich jetzt mal, ja, so, sondern dass ich auch dieses Potenzial der Mitarbeitenden auch nutze und dieses Bottom-up auch möglich mache. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor der Innovationsfähigkeit, ne?
Total. Da sind wir wieder bei diesem Thema, man gibt den Menschen Freiheiten zurück, nämlich die Freiheit auch mal zu sagen, stopp, oder die Freiheit zu sagen, ich brauche etwas anderes. Und sobald das passiert und die Menschen sich natürlich dann auch ganz anders gesehen und gewertschätzt fühlen, nämlich sowas wie, oh, ich kann hier mitentscheiden, ich kann mitbestimmen, ich bin Teil des Ganzen, fangen sie auch an, in ganz anderen Sphären zu denken. Dann nehmen sie auch das Unternehmen vielleicht nochmal mit zum Abendspaziergang und es kommen plötzlich innovative Gedanken dazu.
Ja, klasse. Anna, eine so wertvolle Arbeit, die du da machst. Ich weiß, wir könnten da jetzt noch viel tiefer einsteigen und noch mehr fragen. Und wie geht das jetzt in der Organisationsentwicklung? Oder? Ich gehe jetzt mal noch auf einen anderen Teil ein. Und zwar mag ich mit dir noch so ja ein, zwei Sätze austauschen zu dem Thema, dass du auch bei mir im Strategiecoaching warst. Und ich freue mich gerade auch, weißt du, dass ich hier so eine Podcast-Reihe machen kann mit all den tollen Leuten, mit denen ich hier schon zusammenarbeiten durfte oder auch immer noch zusammenarbeite. Weil das auch nochmal so zeigt, welche Power das so hat. Und weil ich weiß, dass sich manche Coaches so fragen, ja, wer sind denn die Leute, mit denen Christine dort arbeitet? Ihr seid ja alle Vollprofis. Und ja, was war denn da für dich so der Gedanke, überhaupt mit mir zusammenzuarbeiten und dieses Strategiecoaching einzusteigen? Also vielleicht dann nochmal als Rahmung, im Strategiecoaching geht es ja um so Themen wie Angebote, Verfeinern, Positionierung, manchmal auch Akquise und Marketing. Was war das denn damals bei dir?
Mhm. Ja, super gerne, Christine. Das finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du bist ja irgendwie auch Teil meiner Reise bis hierher. Weil wir haben es ja schon mal festgestellt, ich habe dich damals schon kennengelernt, vor einigen Jahren auch in Workshops oder auch in deinem Podcast und habe für dich, also mit dir auch immer dieses Gefühl von neuer Arbeit verbunden. Also du warst für mich da auf jeden Fall immer schon so ein Leuchtturm, der oder die in dem Falle das Thema nach vorne bringt. Und ich konnte mich eben schon immer damit sehr stark identifizieren. Und ich bin damals in meine Selbstständigkeit eingestiegen, so Anfang Mitte 2000, also Anfang 2019 und bin ganz klassisch Anna Borchert Coaching und Beratung und habe auch erstmal alles, was mir wichtig war, auf eine sehr einfache Webseite gepackt. Bin damit gestartet. Das war für mich wie so eine Online-Visitenkarte und das war auch genau richtig. Und wenn ich das mal mit einem Bild beschreibe, und das kam mir dann auch irgendwann und ich finde das so treffend, ich war wie so ein kleiner Welpe, Hundewelpe, der im Garten rumgerannt ist und hat an jeder Ecke mal geschnüffelt und was gibt's denn da zu entdecken? Also ich war so total voller Euphorie und guten Gedanken unterwegs. Es hat sich auch sehr schnell bei mir ein sehr tolles Business entwickelt. Und ich habe dann aber so nach 3-4 Jahren das Gefühl gehabt, jetzt müsste ich noch mal ein bisschen konkreter werden. Also was ist jetzt eigentlich das, was mein Fokus ist? Und gar nicht so sehr, glaube ich, getrieben von der Frage, was braucht der Markt gerade? So könnte man es ja beantworten, sondern was sind eigentlich meine persönlichen Stärken? Worin blühe ich auf? Weil nur wenn ich als Coach oder Beraterin aufblühe, kann ich meinen Kunden auch Mehrwert geben und kann so richtig in meinem Element unterwegs sein. Und da bist du mir dann noch mal auch per Podcast auf die Ohren gekommen, kann ich ja so sagen, und habe gemerkt, du hast ja dein Businessmodell noch ein bisschen Richtung Strategieberatung gedreht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist für mich ein super Einstieg, da nochmal mit der Christine den Faden aufzunehmen und mein Business zu beleuchten und zu gucken, so an welchen Stellen muss ich was verändern? Kann ich was verändern? Bin ich fokussiert genug? Habe ich die Marketinginstrumente, die es so gibt, irgendwie überhaupt auf dem Schirm? Wobei ich schon die Frage beantworten konnte, nein, hatte ich natürlich nicht. Also mit Marketing habe ich mich tatsächlich sehr wenig auseinandergesetzt bis dato, weil es ging ganz viel über Empfehlungen und Bestandskunden haben wieder gekauft. Also es war eher so dieser Bereich. Das hat sich von selbst aufgebaut, aber weniger dieser Bereich. Es war strategisch geplant und hatte somit auch ein stabiles Fundament für die Zukunft. Und so bin ich nochmal zu dir gekommen, liebe Christine.
Ja, und ich weiß noch, es gab so diesen Moment, wo du gesagt hast, nee, komplett neue Website, und dann ist ja eine wunderschöne Website nochmal entstanden mit allen Texten. Also ich weiß auch noch, bei dir war es so, wir haben einmal über Texte gesprochen, du hast gleich alle geschrieben. Du hast da ja auch eine enorme Schreibkompetenz, was ich dir ja auch schon ganz häufig gesagt habe. Ich bin immer wieder verliebt in deine Texte.
Danke.
Und du hast auch ganz viel anderes geschafft, ne? Du hast ein Newsletter gestartet. Du hast ein freies Training gerade auf deiner Seite, das können wir gleich auch noch mal so besprechen. Also du bist ja auch in diesem Marketing jetzt schon auch weitergekommen.
Ah, super. Ja,
Ja,
ich kann da
das.
gerne mal ein bisschen noch mal meine Perspektive auch reinbringen. Also ich bin ja dann, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr 10 Monate in der Zusammenarbeit, vielleicht auch ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin ja dann auf dich zugekommen und wollte mir erstmal nur Gedanken darüber machen, wer bin ich jetzt eigentlich und was genau möchte ich am Markt weiterverkaufen und wollte das Ganze nochmal zuspitzen. Bin dann tatsächlich eher durch einen Zufall auf den Gedanken gekommen, jetzt mit der Seite Tomorrow Teams zu starten. Also das ist dann, wie das immer so ist, wenn man mal im Flow ist, dann passiert eben Kreativität und Innovation. Und somit ist Tomorrow Teams entstanden. Ja, und dann habe ich sehr schnell angefangen, meine Texte neu zu schreiben. Ja, mich mit einem Newsletter auseinanderzusetzen. Was ist überhaupt ein Newsletter? Also ich habe natürlich auch viele Newsletter selber abonniert, aber wie funktioniert das technisch? Also für mich war das ein Riesenberg. Wie soll ich das jemals hinkriegen? Und durch deine Unterstützung bin ich da enorm weit gekommen. Also schon nach den ersten Monaten hat sich da so viel getan. Ja, dass ich mich ja dann auch noch dazu entschieden habe, in die Mastermind-Gruppe zu wechseln.
Ja, genau. Da warst du jetzt seit Februar in der kleinen Gruppe mit zwei weiteren, hast jetzt ein halbes Jahr nochmal in der Mastermind-Gruppe gearbeitet, wo es ja auch um ähnliche Themen geht, aber dann gemeinsam in der Gruppe. Wie war da für dich nochmal das Erleben? Das war ja, glaube ich, für uns alle
Also,
gerade so eine spannende Reise. Ich habe das ja auch gerade mal so ausprobiert.
Wahnsinn. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht als allererstes. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Gruppe. Christine, da hast du einfach auch die richtigen Menschen zusammengebracht. Das muss man erst mal schaffen. Wir haben ganz toll als Team, als Gruppe auch zusammengearbeitet. Und es ist ja nicht nur so, dass man in der Mastermind, wie soll ich das sagen, nur an den Themen arbeitet, die einen gerade beschäftigen, sondern du hast ja durch ganz viele Impulse uns auch immer wieder mit sehr vielen Marketing-Tools, strategischen Themen, ich sag mal so gefüttert, an denen wir wieder weiter rumdenken konnte. Jeder in seinem Tempo, das ist auch das Schöne. Also keiner muss jetzt dieser Sache folgen, sondern es ist auch da natürlich, jeder steht dann doch noch mal an anderen Punkten oder hat andere Schwerpunkte. So, und das war aber dadurch, dass es eben so ein langer Zeitraum auch war, eine tolle Möglichkeit, da nochmal mit ganz vielen, ja, wertvollen Impulsen unterstützt zu werden. Also Stichwort Produkttreppe, ne? Wie kann ich meine Angebote oder welche Angebote biete ich überhaupt an, dass ich am Ende des Jahres auch weiß, mit wie viel Umsatz kann ich überhaupt rechnen, so ein bisschen, ne? Das war mir auch neu, dass es da einen Ansatz gibt, den man strategisch denken kann und nicht so, ja, was möchtest du denn, lieber Kunde? Also das mache ich heute immer noch so, aber eher nach einem Prinzip, dass ich ungefähr einschätzen kann, wie kann ich mein Business so aufbauen, dass am Ende auch, dass ich davon leben kann. Ich meine, das muss das Ziel von uns allen sein. Wir machen das ja nicht nur aus Selbstzweck heraus, natürlich mit einem hohen Anteil an Leidenschaft, aber wir müssen davon auch irgendwie leben, ja. Und da
Genau.
ist es für mich auch nochmal nur so eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Man ist als Coach oder als Teamentwicklerin, als New Work Beraterin, wie auch immer man es bezeichnet, fachlich top. Ja, auch dazu investieren wir viel Geld in Weiterbildung und hier noch ein Seminar und dann noch eine neue Methode. Aber was wir oft gar nicht im Blick haben, ist, was brauche ich eigentlich, um Unternehmerin zu werden? Ja, also das sind ja zwei Stränge. Das eine ist das fachliche Know-how und das andere ist das unternehmerische Know-how. Und da muss man eben auch investieren. Und das hat sich für mich absolut ausgezahlt mit dir.
Ja, klasse. Ich bin auch so gespannt, Anna, was bei dir da noch so entsteht. Wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche noch so einen halben Werkstatttag in der Mastermind und haben auch übers Bloggen gesprochen.
Ja.
Ich weiß, dass da schon was bei dir in der Pipeline ist und dass da immer mehr bei dir entsteht auf deiner Website. Da freue ich mich so riesig
Das ist
drüber.
ganz toll. Ich habe schon angefangen mit den, du weißt es ja, mit den ersten zwei Blogartikeln. Ich bin aber noch am Feintunen. Das ist ja auch alles ein Prozess, aber ich freue mich. Also es macht auch einfach unfassbar viel Spaß, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ja, klasse. Und für all die Führungskräfte und PersonalerInnen, die gerade zuhören, Anna, du hast einen super tollen Newsletter. Ich weiß auch, dass du dafür ja auch schon Rückmeldungen bekommst und dass die Leute dann auch antworten und dir schreiben so, wow, war das hilfreich. Also der lohnt sich auf jeden Fall auch, also davon dir regelmäßig Post zu bekommen. Ich beziehe den ja auch selber und denke immer so, ach, ist das schön.
Ja, das ist dieses Cheering aus dem Background. Das finde ich auch immer toll, weil ich dann auch so Feedback auch von dir natürlich mega wertschätze, und dann auch weiß, okay, schön, dass Christine das auch so den richtigen, ja, Sprachgebrauch und den Aufbau. Das ist ja alles, das passiert ja nicht alles zufällig, sondern da steckt ja auch irgendwie ein bisschen Know-how hinter. Und ja, das ist wirklich, also der Newsletter ist so ein bisschen mein kleines Baby geworden, mit dem ich auch sehr behutsam und fürsorglich umgehe, weil ich sehe, was es eigentlich bringt, wenn man so ein bisschen sichtbarer wird auch am Markt, außer Social Media noch einen anderen Kanal nutzen kann.
Ja, total, total. Anna, das klingt alles so super bei dir. Ich bin total froh, dass wir diese Reise bis hierhin gemeinsam gemacht haben. Und ich bin so gespannt, was noch alles bei dir entstehen wird und bin da natürlich voller Zuversicht. Ich weiß von diesem internationalen Projekt und auch von anderen Dingen, die da gerade bei dir auf dem Plan stehen, wo wir auch die letzten Tage schon nochmal drüber gesprochen haben, was da gerade auch für Aufträge bei dir entstehen. So, so schön. Und ja, vielleicht magst du uns noch erzählen, wo wir dich finden und genau mal von deiner URL erzählen, von deiner Webseite. Wo finden wir dich? Wie können wir dich kontaktieren? Erzähl mal.
Ja, also man findet mich immer in Münster samstags auf dem Markt, ja. Das ist
Sehr gut.
für alle aus der Region. Ich bin da immer beim Wolle, beim Kaffeestand. Für alle, die von außerhalb zuhören. Also man findet mich unter www.tomorrowteams.de. Das ist meine Webseite, mein Zuhause. Hier findet man eigentlich alle Informationen über mich, auch die E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Ich glaube, man kann mich eigentlich auf allen Kanälen, die es so gibt, auch kontaktieren. Ich habe auch bei LinkedIn ein Profil, wo ich auch jeden Tag eigentlich unterwegs bin. Ja, ich glaube, das sind so meine Bases, wie man das so schön sagt. Oder?
Ja. Und bist du bei LinkedIn unter Anna Borchert oder wo finden
Genau,
wir dich da?
da bin ich auch unter Anna Borchert. Genau, da finde ich unter Anna Borchert. Genau.
Und auf deiner Website hast du gerade noch so ein kleines Training zum Thema New Work, ne? Das heißt aktuell New Work What? Also das gibt es aktuell noch für diejenigen,
Ja.
die da Interesse haben, mal reinzugucken und ja, nochmal anders Perspektiven zum Thema neue Arbeit sich da anzuhören, auch nochmal eine Einladung. Ich glaube, man sieht es direkt, wenn man auf deine Startseite kommt, ne? Auf die
Genau,
Website.
also vielleicht zwei Sätze zum Hintergrund. Ich habe versucht, nochmal näher zu bringen. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht auch in der Folge nochmal klar geworden, was ich unter dem Begriff New Work verstehe, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Interpretationen und auch Auslegungen, was ich auch sehr wertvoll finde. Und für mich ist New Work eben ein bisschen mehr als der Kickertisch und der Obstkorb. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein kleines Video als Intro dazu zu machen. Also wer Lust hat, mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was bedeutet eigentlich New Work und wie kann ich da schon direkt auch als Führungskraft in die Umsetzung kommen? Ja, das ist auf meiner Webseite zu finden und steht auch jedem offen, da sich mal durchzuklicken.
Ja, super, Anna. Ich lasse natürlich die ganzen Links zu dem freien Training, zu deiner Website, zu deinem LinkedIn-Profil in den Shownotes auch nochmal da. Kann man sich einfach mal durchklicken und sich ja so ein bisschen inspirieren lassen.
Ja,
Jawohl.
super, freue ich
Ich
mich.
danke dir fürs Erzählen, Anna. Danke für diesen wunderbaren, so intensiven Austausch heute mit dir. Es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, Thema Innovationsfähigkeit und mit dir da so tief einzusteigen. Danke, dass du da warst.
Ja, Christina, der Dank ganz meinerseits. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, hier heute die Zeit mit dir zu verbringen und so einen tollen Austausch einfach zu diesen wichtigen Themen zu haben. Und ich bin unglaublich gerne bei dir im Strategiecoaching, in der Mastermind. Ich bin so gerne mit dir im Kontakt und ja, freue mich einfach auch, dass wir da jetzt nicht ab heute nichts mehr voneinander hören, sondern dass die Reise weitergeht zusammen.
Die Reise geht weiter, genau. Ich danke dir, Anna. Merci. Und bis ganz bald. Ja,
bald. Ich freue mich. Tschüss.
Ja, auch danke an dich, dass du heute wieder dabei warst. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mich auf meiner Webseite besuchen möchtest, dann schau gerne mal vorbei. Unter www.visionsession.de findest du alle Infos zu meinen Angeboten, zum Strategiecoaching, zum Mastermind, zu meinem Buch Visionsarbeit mit Teams und Organisationen und natürlich auch zur Masterclass Auftragsexpress, von der ich dir ja eingangs erzählt habe. Den Link zur Website findest du selbstverständlich auch hier in den Shownotes. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Denn ja, auch in der nächsten Folge habe ich wieder eine Expertin zu Gast. Also ich würde sagen, wir hören uns dann. Ciao!